Unverfroren fröhlich mit
Kleis, Folge
73. Yes. Ja, wir altern.
Wöchentlich.
Wöchentlich geht es stramm voran, ja, kann man sagen.
Mhm. Wir altern und wir schwitzen.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, erstaunlicherweise ist ja die große Hitzewelle vorbei, aber heute ist mir auch gut warm.
Also ich fand es wirklich brutal, also richtig lebensfeindlich draußen letzte Woche.
Ich fand es auch schon schwierig, muss ich sagen, aber ich habe mich wirklich zurückgezogen. Ich habe die Jalousien runtergemacht.
Ja, ich musste
und habe mich aufs Sofa gelegt und habe einfach so gelegen. Und dann ging's, muss man sagen.
Das ist wahrscheinlich die vernünftigste Strategie, aber ich musste ja raus ins Krankenhaus zu meinem Vater. Und das ist halt auch brutal, dass in den Kliniken wahrscheinlich flächendeckend überhaupt keine Kühlmöglichkeit
gibt. Ich glaube, mit diesen Temperaturen hat beim Bau der Kliniken überhaupt niemand gerechnet.
Nee, aber man kann ja auch nachrüsten. Ich meine, es rüsten ja auch viele Nachbarn mit Klimaanlagen nach. Ob das das Problem nicht noch verstärkt, kann man drüber streiten. Aber das sind ja teilweise schwerkranke Menschen.
Ja, absolut. Und wie geht's deinem Papa? Wollen alle bestimmt wissen.
Ja, es ist ein Auf und Ab. Also ich meine, das ging los, damit das die Ärztin Anfang der Woche gesagt hat, ob sie mich jederzeit telefonisch erreichen könnte. Da dachte ich schon, oh Mist. Aber gestern war er dann wieder sehr munter, hat gefrühstückt und Mittag gegessen, hat ein bisschen draußen gesessen, also in einem Stuhl.
Also er ist nicht aus dem Bett gehüpft selber und dahin gelaufen.
Das kann er nicht. Das ist halt auch ein bisschen, also der Zustand hat sich vom Einweisen in die Klinik bis jetzt schon dramatisch verschlechtert. Er ist jetzt einfach voll bettlägerig, muss man sagen. Er kann natürlich in den Stuhl gesetzt werden und ein bisschen da rumstehen und so, aber er kann bei weitem nicht irgendwie auch nur sich selbstständig aufsetzen. Das geht nicht.
Jetzt habe ich, beschäftige mich ja auch damit. So ist ja dein Papa. Und dann habe ich mit Leuten gesprochen, dann sagen die, nee, das will ich nicht. Wenn ich nicht mehr aufstehen kann und Sachen machen kann, dann will ich gar nicht mehr leben. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe gedacht, das hat was von einer sehr überheblichen Sichtweise. Also wenn man gar nicht weiß, wie sich das anfühlt oder wie sehr man dann doch daran hängt zu leben.
Also mein Vater würde jetzt nicht sagen, das war's. Der möchte gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich habe ihn gefragt. Ich meine, was halt, wir reden ja immer über das Alter, die Rente, was für tolle Sachen man machen kann mit dem Fahrrad durch Patagonien, nochmal studieren und all diese Dinge. Aber dann kommt ja noch was danach. Und was danach so abgeht, das sieht man, das ist eine geriatrische Reha, wird einem da schon auch drastisch vor Augen geführt. Das ist auch nicht so schön.
Das ist schon traurig.
Das ist wirklich traurig. Und man sieht so Kipppunkte. Also mein Vater hatte jetzt zwei verschiedene Bettnachbarn. Der erste Bettnachbar, ganz netter Mann, der sagte dann der wollte seine Tasche selber packen, weil er dann irgendwie entlassen werden sollte dann in den nächsten Tagen. Dann hat er lauter so kleine Wäscheberge gemacht, dann war das ganze Bett voll mit Wäschebergen, Häuflein, und dann sagt er plötzlich, ich kann gar nichts. Und dann sage ich, ja wie, ich kann gar nichts. Dann sage ich, aber irgendwas, Sie haben doch einen Beruf gehabt. Und so, ja, aber ich kann so für mich selber sorgen, kann ich überhaupt nichts. Habe ich gesagt, naja, man kann es ja lernen, ist ja keine Raketenwissenschaft. Aber er hatte gesagt, hat nie Zeit gehabt und so. Das war richtig bedauernd, also so, dass man so Alltagsbewältigung überhaupt nicht drauf hat. Und der Mann, der jetzt da ist, der ist ganz schön dement, wirklich.
Also richtig durch den Wind.
Ja, der lebt aber noch mit seiner Frau alleine, ohne jede Hilfe. Und die Frau war auch im Krankenhaus und die hat den Mann einfach zu Hause gelassen, in der Annahme, dass er schon irgendwie zurechtkommt, irgendwie in der falschen Annahme, weil der wurde dann von der Nachbarin entdeckt, ohnmächtig bei der Hitze mit über 40 Grad Körpertemperatur.
Oh mein Gott.
Und gerade noch so quasi rechtzeitig ins Krankenhaus verbracht.
Also jemand, der nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen. Und das Interessante war ja, was du dann am nächsten Tag mir erzählt hast.
Ja, ich habe dann gefragt, die Frau ist in der gleichen Klinik im anderen Zimmer und sie hat gesagt, es wäre wahnsinnig anstrengend. So habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen, weil ich kenne das auch von Tanten und Onkeln und so. Und habe gesagt, ja, aber wollen Sie nicht mal, Sie könnten ihn doch zum Beispiel in die Tagesklinik geben, haben Sie ein bisschen Entlastung, das will er nicht. Dann sage ich, naja, also mit einem Dementen zu diskutieren ist auch schwierig, da müssen Sie schon entscheiden, was besser ist für ihn. Nee, das kann er kann ja noch selbst entscheiden, er ist nicht entmündigt. Und dann sage ich, oh, das müsste man so eine Betreuungsvollmacht und so. Naja, sagt er, das sagt sie, das brauchen wir nicht, er fährt ja auch noch Auto. Und dann war ich wirklich da.
Ich glaube, Männer, bevor die selbst den Führerschein abgeben, da muss wirklich sehr viel passieren. Und im schlimmsten Fall passiert ja auch was. Das ist für die schlimmer als Kastration. Eine Kastration.
Ohne Betäubung.
Ich glaube, schlimmer. Ja, ohne Betäubung. Ich weiß es aus dem eigenen familiären Umkreis, dass mein Vater sagt, den lasse ich mir nicht wegnehmen. Mhm. Der ist ja ganz klar in der Birne, aber der ist natürlich auch nicht mehr so knackfrisch. Und dann sagt er, nee, mach ich
kann
nicht. Ich.
Kann es noch besser als die Jungen.
Ja, viel besser. Auf jeden Fall.
Also das ist wirklich grenzwertig.
Ja. Und dann hat sich, wir haben ja Post gekriegt, dann hat sich eine wirklich nicht besonders nett beschwert über
den. Ich weiß, ich hatte letztes Mal einen inflationären Gebrauch von quasi. Ich hatte allerdings auch einen sehr stressigen Tag gehabt. Ich habe noch, während ich es dauernd benutzte, gemerkt, oha. Ach. So, und ich werde jetzt Besserung gelobt. Ich habe einen großen Zettel zu Hause liegen, auf dem steht das böse Wort, dass ich es mir quasi ein bisschen abgewöhne. So.
Ja, und ich muss jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, mich hat das richtig aufgeregt. Weil es war auch nicht so, hallo, ich höre immer euren Podcast, ich mag ihn gerne. Also so kann man ja auch eine Kritik einleiten. In der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass Conny sehr viel quasi gesagt hat, könnt ihr ein bisschen drauf achten, sondern so richtig harsch und unfreundlich.
Das nervt.
Das nervt, ja. Und dann denkt man so, ja, das nervt jetzt ehrlich gesagt auch. Und ich hätte am liebsten, weil es war auch so heiß und es war alles, du hast den Stress mit deinem Vater gehabt, ich hatte einen anderen Stress, gesundheitlich, und dann hätte ich auch am liebsten runtergeschrieben, und weißt du was, das nervt auch richtig. Mhm. Und ich hätte auch am liebsten noch was anderes geschrieben. Mhm. Ich habe es aber, weil ich
gute Vorsätze in Sachen Freundlichkeit.
Und in letzter Hinsicht bin ich auch wohlerzogen und sage nicht so was Hässliches zu anderen Leuten. Aber ich würde es zunehmend manchmal gerne tun, muss ich wirklich sagen.
Aber du bist sehr nett in die Bresche gesprungen, und noch eine andere Hörerin hat was sehr, sehr, sehr Süßes geschrieben.
Ja.
Also insofern gab es mehr als Ausgleich. Ja, klar.
Ja, aber ich frage mich, wozu? Also wenn man unbedingt das mitteilen will, das ist ja fein, kann man ja machen. Und da hatte ich auch neulich eine Diskussion mit einem Freund, und der hat gesagt, ja, wenn man seinen Kopf so ungefähr zum Fenster raushängt, dann zieht es auch mal. Ja, ja, habe ich gesagt, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie...
Dass jeder da kübeln darf.
Ja, also es kann sich nicht jeder über uns erbrechen. Oder das kann man einfach auch sagen, das will ich nicht.
Na, du steckst ja deinen Kopf raus für bestimmte Themen und so weiter. Und es ist ja keine Aufforderung, sich zum Beispiel über deine Haare oder über dein Outfit, dein Alter oder irgendwas zu echauffieren.
Oder über meinen Hals oder über meine Falten. Ja. Ich habe jetzt neue Showwerte. Wir haben ja neulich über Showwerte gesprochen. Und dann hatten wir ja schon...
Niedriger Blutdruck.
Der Schwulen. Niedrige, wirklich sehr niedriger, herrlicher, vorzeigbarer Blutdruck. Meine Top-Hornhaut, die so dick ist im Auge, dass man wirklich, also fantastisch. Man könnte hunderte von Malen lasern.
Man könnte noch eine Lebensspende machen.
Ja, und dann habe ich ja noch einen Top-Beckenboden. Mhm. Und du hattest ja auch noch was im Angebot.
Ich habe eine fantastische Knochendichte.
So, das sind unsere unsichtbaren Showwerte. Und jetzt habe ich einen neuen. Ich war zum 7800. Mal jetzt zur augenärztlichen Untersuchung, weil ich Großes vorhatte. Und dann sagt er... Sie haben ja einen dermaßen langen Augapfel. Also Gott, ist der lang. Und dann habe ich so, dann wusste ich nicht, dann weiß man ja gar nicht so, ist das jetzt gut? Oder dann sage ich, aha.
Olympisch.
Ja, und dann sagt er, ja, normale Leute haben 2,3 bis 2,4 Zentimeter. Sie haben ja 2,8 oder 2,9.
Damit kann man auftreten.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, lieber werden mir an sich echt lange Beine als ein langer Augapfel. Und dann guckt er mich so an und dann fiel mir auf, oh mein Gott, was habe ich gesagt? Weil der ist klein, der Arzt. Wirklich sehr viel kleiner als ich. Und dann guckt er mich an und sagt, wem sagen Sie das? Lange Beine, wem sagen Sie das? Und dann fand ich aber irgendwie, das hat sehr viel gesprochen, weil er hat auch gelacht.
Ist das denn was Gutes, wenn das so lang ist?
Nein, das ist nichts Gutes. Das haben stark Kurzsichtige. Da hört dieser Augapfel bei Weitsichtigen, die auf die Nähe nicht sehen, hört der sehr früh auf zu wachsen. Bei Normalsichtigen wächst er halt so, wie er wachsen soll. Und bei Kurzsichtigen wächst und kann gar nicht aufhören zu wachsen. So. Und
also deswegen, er ist noch nicht fertig mit dem Wachstum.
Ich hoffe, dass er jetzt ausgewachsen ist.
Stellt sich
mit
so
63.
Ja.
Also Herr im Himmel.
Wie Mesh.
Und das macht natürlich, hat alles Zugkraft auf die Netzhaut. Da ich jetzt so oft beim Augenarzt war, kenne ich auch den Aufbau des Auges sehr genau. Du kriegst ja dann immer so Bildchen gezeigt. Aha, okay. Ich hatte eigentlich vor, mir neue Linsen zu machen. Nicht Kontaktlinsen, Linsen. Also
so
das, was man eigentlich genau bei Graulp Star bekommt. Ich habe noch keinen grauen Star, aber ich hatte das Angebot, das zu machen. Und ich war beglückt, weil der Gedanke, dass ich von 10 Dioptrien runter bin, ohne dass ich mir was ins Auge tun muss, einfach so.
Ist ja auch toll.
Den fand ich fantastisch. Und ich hätte eine Zusammenarbeit mit dieser Klinik gemacht, die waren voll nett, alles war super. Und bei der letzten Untersuchung hat die Netzhaut ein sehr blöde Löcher aufgezeigt.
Schlecht performt.
Ja, ganz schlecht performt, muss man sagen. Und dann haben die Ärzte, die mir ja eigentlich diese Linsen-OP verkaufen wollten, gesagt, wir raten Ihnen ab. Yeah. Und dann hat der erste Arzt gesagt, und ich hätte gerne noch eine zweite Meinung, wir haben jemanden für die Netzhaut. Und dann dachte ich, so wünsche ich mir Ärzte. Das muss ich wirklich an der Stelle mal sagen.
Dass man seine Grenzen kennt.
Die einfach sehr genau hinschauen und auch mal sagen, ich hätte gerne noch eine andere Meinung. Ich bin mir eigentlich sicher, dass, aber... Mhm. So, ich finde, das zeigt, dass man ein souveräner Arzt ist.
Ja.
Also wenn man auch sagt, da, das ist jetzt, man kann ja nicht von der Rheumatologie bis zum Augenarzt alles abdecken.
Gibt's aber so Leute, also auch Hausärzte manchmal nicht, dass ich so einen habe, aber ich habe es schon gehört, dass sie sich alles zutrauen. Psychotherapie,
ach, dann
Gynäkologe.
Sie brauchen noch einen Stand, den machen wir hier drüben. Ja, ja.
Also, im Nebenraum.
Ja, das finde ich schon alles verrückt, aber umso schöner ist es, bei Ärzten zu sein, die so über ihren Tellerrand gucken und auch andere Sachen in Betracht ziehen. Also bei all den Arztbesuchen habe ich jetzt viel erlebt, aber so ist es halt.
Ja, es ist nicht alles schlecht.
Also, genau. Und ich werde mit den alten Linsen und dem langen Augapfel hoffentlich noch ein langes Leben haben.
Bei guter Sicht.
Ja,
bei leidlich guter Sicht.
Bei guter Sicht.
Mit der Sehhilfe.
Und dann hat er gesagt, also ich habe gesagt, darf man damit alles machen? Dann sagt er, also Kampfsport wäre jetzt keine gute Idee, sage ich, habe ich eh schon aufgegeben, weil ich so kurzatmig war. Also insofern,
weil es dieses abrupte Stoßen,
du darfst kein Trauma aufs Auge kriegen, also kein Sturz, kein Schlag, kein irgendwas.
Ah ja, okay.
Ja, naja, so ist es.
Und es ist ja auch eine sehr klimafreundliche Erkrankung, weil man soll auch nicht so viel fliegen. Ja?
Man soll, ja, nach der OP darf man gar nicht fliegen, wenn man so ein Netzhautloch mit Gas gefüllt bekommen. Ich möchte nicht im Detail drüber sprechen. Das ist ziemlich scheußlich, finde ich, wenn man sich's vorstellt. Dann darf man nicht fliegen, weil das Gas sich durch den niedrigen Druck oben ausdehnen kann. Mhm. Das will man sich gar nicht vorstellen. Nee. Wenn sich Gas im Auge ausdehnt,
man sieht
platzt
schon so
dann das Auge oder genau.
Boah. Das Blasen schlägt.
Das finde ich gruselig. Ich muss sagen, generell finde ich Augenerkrankungen so bedrohlich, weil am Horizont ja immer die Erblindung steht. Und dann denkt man, oh, wenn ich nicht mehr sehen kann.
Es gab ja früher, hat man ja gesagt, was wärst du lieber, blind oder taub?
Habe ich genau eben auch dran gedacht. Und du?
Oh, ich glaube, ich wäre lieber blind. Weil ich glaube, taub ist ja mit Sprechen, Kommunikation, wenn man sich schon aussuchen muss.
Ich wäre lieber taub.
Ja?
Ja. Weil ich bin ja nicht so ein Musikfreak.
Doch, ich höre ja wahnsinnig gern Musik.
So, aber ich lese ja so irrsinnig gerne. Natürlich könnte ich auf Hörbücher umsteigen und man kann sich's vorlesen lassen. Aber
vielleicht ist Blindheit mit einem größeren Grad der Unselbstständigkeit verbunden, weil du dich ja
habe ich das Gefühl. So, und du kannst ja sonst Gebärdensprache lernen. Natürlich könntest du auch Blindenschrift lernen, aber auch so dieses sich draußen bewegen, ohne so Angst zu haben. Also natürlich würde ich am liebsten beides behalten, aber im Zweifelsfall.
Ja.
Nehme ich die Augen.
Okay, gut, dann könnten wir schön zusammenarbeiten.
Wir könnten top zusammenleben. Ja. Ja, du könntest das ganze Verbale abdecken. Mhm. So. Ich würde dir antworten, du würdest nichts hören.
Ja.
Macht ja nichts an. Dann rede ich halt, wäre es vielleicht auch gut. Und das muss ich sagen, ich höre oft in letzter Zeit Sachen oder kriege Sachen mit, die regen mich so auf.
Dass du denkst, es könnte schön sein, ein bisschen weniger zu hören.
Ja.
Naja.
Ein Freund von mir riecht nichts mehr seit Covid. Sein Geruchssinn ist einfach nicht wiedergekommen. Und er sagt, das hat natürlich auch mal sein Schönes, aber eigentlich wäre es ganz
trostlos,
seltsam, weil man auch nicht weiß, ob man selbst vielleicht müffelt.
Aber man schmeckt man dann noch?
Er hat so ein bisschen Geschmackssinn, aber die meisten haben dann auch keinen Geschmackssinn.
Weil das ja zusammenhängt.
Also,
ich meine, das kann man ja regulieren, indem man einen nächsten Menschen fragt, also sagt, er könnte es mal ein bisschen olfaktorisch begleiten. Wobei es auch schwierig ist, weil wir haben uns gerade vorhin drüber unterhalten, Männer können, glaube ich, nicht so gut riechen wie Frauen. Also wenn ich meinem, wenn ich zu meinem Mann sage, zu Hause irgendwie finde ich riecht's brennig, es hat schon gerochen bei uns im Haus, als hätte jemand ein Lagerfeuer angezündet im Flur. Da sagt er, ich riech nichts, weißt du so.
Ja, und jetzt hattet ihr Tintenfisch im Kühlschrank.
Genau, und da ist der Tintenfisch, hat sich verewigt geruchlich und er findet alles fein. Ich hatte was gekocht und wollte es kühlen. Dann sagt er, ich stelle es in den Kühlschrank. Sag ich, nee, da schmeckt ja alles nach diesem Tintenfisch. Ich kann das nicht.
Den musst du einmal komplett
ausräumen, ich habe es mit den Hausmitteln versucht. Natron hat es ein bisschen besser gemacht, aber nicht final beseitigt.
Ja.
Ja. Naja.
Also unerfreulich. Ja, das stimmt natürlich ein bisschen. Wir haben noch gar nicht über Fußball gesprochen.
Ja, ich finde, es ist auch jetzt nicht so. Also es geht ein bisschen, obwohl ich eigentlich einen Hardcore-Fan zu Hause habe. Aber selbst der interessiert sich im Moment nicht dafür. Also nicht erst seit die Deutschen ausgeschieden sind, sondern vorher schon. Ich finde, diese ganze Weltmeisterschaft ist wie auf dem falschen Fuß aufgestanden.
Ja, ich muss sagen, ich habe diese Entrüstung über diesen Post von unserem Bundeskanzler wirklich nicht verstanden. Ich bin jetzt nicht die Leitende seines Fanclubs, aber Herr im Himmel, der ist Bundeskanzler. Und der schreibt so, doch nicht selbst nachts, liebe Jungs und so, tolles Spiel, danke.
Und selbst wenn, ist es doch egal.
Also er ist kein Sportsachverständiger. Da wurden irgendwelche Posts vorab geschrieben und dann hat irgendeiner, der jetzt wahrscheinlich unter der Tür durchgehen kann, weil er einen Kopf kürzer ist oder mehrere Köpfe, so, der hat halt auf Senden gedrückt. Ja, Herr im Himmel. Und da kommt eine Welle der Empörung. Und dann frage ich mich wirklich, habt ihr so wenig da draußen zum Aufregen, dass ihr euch darüber so echauffiert?
Aus allem wird eine riesen Sache gemacht. Es gab ja auch ein Interview mit irgendwie, ich weiß gar nicht, wer sich da als Experte hergegeben hat, Tagesschau oder so, ob das nicht auch eine Analogie wäre zu der allgemein schlechten Stimmung im Lande, jetzt auch noch das, weißt du so. Das wird immer...
Fußball ist jetzt kein Thermometer für gesellschaftliche Stimmung.
Ja.
Die haben einfach Scheiße gekickt.
Koordinaten.
So. Ja. Der Trainer, okay, ich will nicht sagen, dass ich ihn ja eh nicht leiden kann. Da habe ich schon genug Shitstorm bekommen in den letzten Jahren. Ist auch egal, ob ich den leiden kann. Jetzt finde ich es schon fast wieder, jetzt kommt echt jeder aus dem Loch gekrochen. Von Effenberg bis sonst wem. Ja, die alle sagen, ja, da hätte man das gemacht und das und dieses nicht. Ich fand ganz gut, was irgendwie... Marcel Reif hat das, glaube ich, gesagt und der Matthäus auch. Ja, gell, der Matthäus hat ja auch so eine ganz pragmatische Art und der hat gesagt, ja, das ist ja auch kein Familienausflug.
Yeah.
Also der Reif hat auch gesagt, ja, vielleicht kann man die Familien kommen lassen ab Viertelfinale, ab Halbfinale so als Belohnung, aber doch nicht schon gleich. In einem der teuersten Hotels,
die es
in ganz Amerika gibt.
Hatten die ihre Familien dabei?
Nee, die sind alle dann immer vorbeigekommen, haben sich getroffen, sind mit in den Maschinen geflogen. Und da muss man sagen, die sind ja auf Arbeit, wie man sagt.
Ja.
Also was macht da die ganze Mischpoke, dass man zur Belohnung dann später mal oder dass die im Stadion sein können, fein.
Aber das hat vielleicht auch was mit Social Media zu tun. Also dass man das quasi entsprechend präsentiert. Das ist dann, ja,
wieder da war das
böse Wort. Dass man das entsprechend präsentieren kann bei seinen Followern. Was Privates, weil davon lebt ja das Netz.
Ja, aber was ich ja vorher nicht wusste, da geht es ja auch immer ganz viel um Geld.
Mhm.
Also wenn du diese WM gewinnst, kriegst du ja richtig Asche. Ja. Ich glaube 55 Millionen oder so. Keine Ahnung. Der DFB macht sich dann die Taschen voll. Und dann geht es runter. Jetzt, das war natürlich jetzt nichts. Das Hotel war scheißteuer. Die Spieler kriegen auch schon fürs Erreichen der, weißt du, dass sie ihre Gruppe gewonnen haben, kriegen die schon pro Spieler 55.000.
Naja, das ist ja für die Peanuts eigentlich.
Ja, aber muss man mal vergleichen mit dem Durchschnittseinkommen in Deutschland. Die sind ein paar Wochen in Amerika, die kicken da, okay, anstrengend, alles fein. Dann muss man sich halt auch nachher gefallen lassen, dass Leute sagen,
das war
gut,
nix.
Vielleicht seid ihr ein bisschen satt oder ein bisschen überheblich oder was auch immer. Ja, so oder so, shit happens. Und dann der Nagelsmann. Ja, wie gesagt, mein Liebling ist er nicht, aber das spielt auch gar keine Rolle. Ich finde, das ist wie so Aasfresserei. Also der liegt schon am Boden, da kann man sagen, ja, der wird jetzt eh nicht lang überleben. Ja. Dann regen die Leute sich auf, dass er nicht gekündigt hat. Ja, wäre irgendwie eine große Geste gewesen, zu sagen, ich lasse es jetzt
aber
mal.
Aber man kann wirklich bei jedem einzelnen Punkt fragen, gibt es nichts Wichtigeres? Zumal der Drops ja gelutscht ist. Also ich meine, die sind jetzt raus. Jetzt wird das irgendwie...
Ja, und der wird auch raus sein.
Es gibt so Resteverwertung, weißt du?
Und natürlich, wenn ich jetzt Nagelsmann wäre. Mhm. Okay, ich neige zu überbordendem Stolz und so weiter. Ich hätte es direkt hingeschmissen und hätte gesagt, ganz ehrlich, Freunde, das war jetzt nichts. Nee. Warum auch immer. Soll ich habe zwar anderes, nicht gekickt, aber soll sich mal ein anderer drum kümmern. Bessere. Aber der verdient im Jahr als Bundestrainer 7 Millionen.
Ah ja.
Das ist schon ein schönes Gehalt.
Da kann man sich ein bisschen zur Ruhe setzen.
Der hat noch einen Vertrag für 2 Jahre. So, wenn er hinschmeißt, kriegt er nichts.
Ach so.
Ja, das ist ja klar. Ja. Dann hast du ja selbst gekündigt. Ja. Aber wenn du sagst, ich lasse mich kündigen oder rausschmeißen,
dann
hat er im Vertrag, nicht das volle, er hat 50% im Vertrag stehen. Das heißt, 2 Jahre wären 14 Millionen, 50% 7 Millionen. Man muss sagen, vielleicht hat die kleine Lena, seine Frau, auch gesagt, hör mal, Julian, also einen Job kriegst du so bald nicht, was stimmen wird. Mhm. Also da ist jetzt kein großer Verein, der sagt, du hast so ein Karma, so eine Ausstrahlung. Dich nehmen wir auf jeden Fall. Ja, dann nimmt er die 7 Millionen mit und sagt, so, der hat vorher bei Bayern hat der 8 Millionen und so im Jahr verdient.
Ja, der hat
natürlich hat er seine Schäfchen im Trocknen. Aber ich glaube, wenn man erstmal hat, dann...
Aber nachdem, ich meine, Klopp muss ja auch wahnsinnig viel Geld haben, aber trotzdem macht er immer noch Werbung. Haben wir uns gestern Abend auch beim Vorabend überlegt.
Finde ich auch ätzend.
Wo ich dachte, ich meine, wozu?
Es weil ist jetzt auch kein immer noch, und der will ja jetzt auch, der will ja eindeutig Nationaltrainer werden, Bundestrainer. Ich muss dir sagen, ich habe keine Ahnung, ob der besser wird. Der wird ja glorifiziert, als wäre das, als könnte er über Wasser gehen.
Reinkarnation von Beckenbauer.
Ja, also ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist mir am Ende auch wurscht. Ich finde, wichtig ist, dass die Regierung sich anscheinend geeinigt hat.
Auf das
über Steuern, Arbeitsdingsbums, dann Rente und so weiter. Das ist, glaube ich, wirklich ein gutes Signal nach draußen, dass man sagt, okay.
Es herrscht eine gewisse Einigkeit.
Ja, und jetzt kommt die Reichensteuer, da wird die AfD gleich heulen mit der CSU vor allem. Und da muss ich mal sagen, wir haben es ja eben nochmal nachgeguckt, Reichensteuer fängt an, Freunde, ab einer 250.000 Einkommen im Jahr. 250.000 Euro.
Vorher waren es 277.000, ne?
Genau.
Ist jetzt nicht so eine große Veränderung.
So, und dann gibt es nochmal, da geht es auf 45% und dann gibt es nochmal einen Sprung, wenn du über, ich habe es vergessen, 300 irgendwas oder 400 verdienst. Aber
wahrscheinlich sagt
auf
jemand,
47%.
Wahrscheinlich sagt jemand mit 250.000, ich bin noch nicht reich. Ich meine, Merz hat ja auch gesagt, er ist Mittelstand.
Ja. Mittelstand mit Flugzeug.
Genau. Das hat man so im Mittelstand.
Haben wir alle hier auf dem Stellplatz. Genau. Ganz kleines Flugzeug. Ja, nein, aber ich finde, da kann man doch sagen, okay. Ja, man kann als Reicher in Anführungszeichen sich beschweren. Ich trage jetzt schon die Hauptsteuerlast. Aber wie viele Leute betrifft es?
Ja,
wirklich nicht arg viele. Und man kann doch auch sagen, jetzt ehrlich, merken die 2, 3, 4% mehr?
Ja.
Ich glaube, nein.
Und du kannst auch ab einer gewissen Einkommensgröße
auch Größe zeigen.
Nee, Größe zeigen und kannst auch großartig Steuern sparen. Also ich würde mir jetzt bei meinem Einkommen jetzt nicht irgendwas kaufen, weil das steuerlich günstiger ist, was ich eigentlich gar nicht brauche, weißt du so.
Ja.
Du hast halt ganz andere Möglichkeiten insofern. Ich meine, die AfD macht ja eher einen großen Aufriss wegen allem. Das ist ja die Politik.
Ja, aber wenn diese AfD, potenziellen AfD-Wähler oder AfD-Wähler einfach mal drauf gucken, was will diese Partei? Entlastung für die sehr, sehr Reichen.
Ja, aber dem ist ja mit Vernunft schon ganz lange nicht mehr beizukommen. Darum geht es nicht. Ich glaube, es geht primär darum, es den allen mal zu zeigen.
Ja.
Die sollen sich bloß keine Schwachheiten einbilden, der Elite, was immer das auch bedeutet. Und dann geht es auch darum, für viele so einen Bedeutungsverlust zu kompensieren. Also an meiner Stimme hängt es. Ich kann hier den ganzen Laden ins Chaos stürzen.
Ja.
So, also irgendwas in dieser
Art. Also schon deswegen ist es ja gut. Guck mal, wie spät die ist heute, die Kaffeemaschine. Ja. Aber ich finde schon deshalb ist es ja auch gut, dass man mal sagt, okay, die haben sich geeinigt. Mhm. Es geht irgendwie voran.
Man kann zusammenarbeiten.
Man kann zusammenarbeiten und man muss doch auch mal sagen, ja, man wird nicht immer in allen Punkten einig sein. So ist es halt. Mhm. Also das ist ja auch in Freundschaften so, in Beziehungen so. Es ist ein Geben und Nehmen, wie man so sagt.
Aber ich habe bei Freundschaften auch manchmal das Gefühl mittlerweile, dass das auch ein bisschen aus dem Fokus verschwindet, dass es eben ein Geben und ein Nehmen ist, sondern dass viele, also Leute zunehmend denken, es muss so eine Freundschaft in Reinkultur. Man muss in allem komplett harmonieren. Es muss eins zu eins alles stimmen. Wenn du den Film magst, muss ich ihn auch mögen. Wenn du grün gern trägst, muss ich auch gern grün tragen und so weiter.
Ich trage nicht so gern grün. Was gut ist für uns, weil es steht uns, glaube ich, nicht so.
Ja, so ein schönes Waldgrün. Flaschengrün.
Ein Flaschengrün.
Du hast jetzt aber ein Türkisgrün an. Das steht dir sehr gut.
Das ist Petrol.
Ach, das ist Petrol.
Türkis ist ja...
Sagt man Petrolblau oder Petrolgrün?
Petrol, sagt man. Mhm. Einfach
aber
Petrol.
Aber zu welcher Farbfamilie gehört es denn? Ist es ohne Verwandtschaft?
Guck mal, es ist ein bisschen wie mein
Türkis.
Sofa.
Es ist ein bisschen?
Türkis ist ja viel heller.
Gut, wir machen ja nachher...
Wir machen ein Video, da könnt ihr euch dazu äußern, welche Farbe das eurer Meinung nach ist. Ich würde sagen, es ist eindeutig Petrol.
Ich würde es mehr zu grün, also zur Grünfamilie, aber gut.
Ja, ja, ich weiß nicht, zu welcher Familie das arme Ding gehört. Dieses kleine arme Hemd, das nichts davon geahnt hat, was wir mit ihm machen.
Ist eine Waisenfarbe.
Ja.
Ohne jeden Anhang.
Ich hab in Freundschaften oft das Gefühl, oder gar nicht in Freundschaften, überhaupt in Beziehungen jeder Art, dass die eine Seite irgendwie so denkt, die andere hat alles zu tun, damit es mir gut geht. Das ist was mich kirre macht, wo man so denkt, ja, bin ich deine Animateurin, deine Trösterin, dein Alles, ohne dass du auch nur ein Hauch davon selbst bist.
Ja, es gibt ja das Phänomen, dass Leute vielleicht manchmal denken, du kommst sehr gut alleine zurecht, im Unterschied zu ihnen.
Ja, das kann natürlich sein. Ja. Aber man könnte ja mal fragen.
Du bist nicht so appellativ wie hilf mir, unterstütz mich, gib mir.
Das stimmt, ich bin ein Typ, die gerne auch Sachen für sich ausmacht und erstmal guckt, wie das so läuft. Also mit all diesen Erkrankungen, die ich mir neu zugelegt habe, habe ich so das Gefühl, ich will nicht über jeden kleinen Schritt alles berichten. Yeah. Das macht mich müde und ich fühle mich eher kränker. Ich mache immer gerne mal eine Zusammenfassung und sage...
Pressekonferenz.
Ja, wenn es was Neues gibt, sage ich Bescheid. Yeah, genau. Aber das ist einfach auch überhaupt nicht mein Naturell, um diese Krankheit wie um so ein goldenes Kalb zu hüpfen. Mhm. Ich will ihr nur die Aufmerksamkeit, die nötige Aufmerksamkeit schenken. Mehr Aufmerksamkeit gönne ich ihr nicht.
Ja, weil man ja auch manchmal denkt, mit der Beschäftigung macht es einen dann noch ein bisschen trostloser.
Ja, und ich glaube, also ich bin der Meinung, das muss ja nicht jeder teilen, dass wenn man sehr viel in sich reinhört.
Dann auch sehr viel zurückgerufen wird.
Heute war ich bei einem anderen Arzt noch, so, neue Erfahrung. Und dann sagt er, wenn Sie das machen, haben Sie das Gefühl, es ist das. Und dann je mehr man in sich reinhört, dann denkt man, ja, vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht
so. Könnte sein, man wird
unsicher. Ja, kann irgendwie sein. Und dann denkt man, nein, das habe ich ja vorher auch nicht gemerkt. Dann sage ich, nee, eigentlich glaube ich das nicht. Mhm. So. Also.
Mein persönliches Highlight hat meine Freundin gefragt, ob ich, wenn ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was Bestimmtes esse, 3 Stunden später auch so ein Grimmen rechts oben oder so habe. Dann sage ich, weißt du, ich weiß manchmal gar nicht, was ich vor 3 Stunden gegessen habe. Und ich würde, wenn ich ein Grimmen hätte, es vielleicht gar nicht in Zusammenhang bringen. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Das fand ich so eine. Das hatte so was Protokollarisches, weißt du, dass man irgendwie alles aufschreibt und alles mit allem in Bezug setzt und versucht da eine...
Aber ich muss sagen, ich habe da auch irgendwie vielleicht habe ich ein Verdrängergedächtnis oder so. Hm. Also wenn ich auch so über genaue Abläufe gefragt werde, wann haben Sie das zum ersten Mal gespürt? War das jetzt eher Winter dann und dann oder im Frühjahr?
Ja.
Keine Ahnung. Manchmal sage ich einfach irgendwas, weil ich nicht 10-mal sagen will, keine Ahnung.
Aber rechnen die dann viel, also haben die dann oft gegenüber, die genau das quasi, nicht gesagt, die genau das beantworten können?
Alles abspulen? Aber ich will natürlich auch eine gute Patientin sein. Also tue ich sehr informiert und ich bin auch meistens gut informiert. Ich google ja alles durch und wenn ich irgendeine Diagnose kriege, kann ich eigentlich schon Beratung zu diesem Krankheitsbild am nächsten Tag machen,
kann
weil ich
nur
dann
bestätigen.
Alles gestalkt habe. Ja. So, aber dann ist auch gut. Dann will ich das nicht mehr
haben. Dann ist ausgesprochen.
Ja, dann ist ausgesprochen, dann ist es da und dann denke ich, ja, okay, Augen zu und durch. So.
Und das ist vielleicht dann der größere Unterschied zwischen den Anspruchsprofilen in Freundschaften.
Es gibt ja unterschiedliche Tiere und es gibt ja diese Retriever-Mentalität und die ist, glaube ich, meine Mentalität.
Mhm. Zufriedenheit.
Man schüttelt sich kurz Und dann, man isst eine sehr große Portion, ja, und dann ist gut.
Ist das Leben wieder schön.
Dann ist das Leben wieder schön. Mhm. Wir hoffen, euer Leben ist ganz schön.
Ja.
Und das Fußballergebnis hat euch nicht so tief runtergezogen.
Ja, es ist am Ende, ich sag's jetzt einfach mal, nur Fußball.
Ein Spiel. Mhm. Ein Spiel, bei dem es, was mich auch so ein bisschen abstößt, auch um sehr viel Geld geht. Der Handball-Bundestrainer, glaube ich, hat gesagt, so was das alles für ein Gewese wäre.
Ja, hat er ja so, vollkommen recht.
Seit wann man mit der ganzen Familie zur Arbeit ginge. Mhm. Und so, also der war so, aber dafür im teuersten Hotel, also die sollten sich mal nicht so haben. Ja. Das fand ich irgendwie...
Das ist Elend auf sehr hohem Niveau.
Ja, aber du kannst natürlich auch... Wir müssen eigentlich gar nicht drüber reden. Wenn die Leute sagen, die sind satt, die sind verwöhnt. Ja, auch im Senegal sind Spieler, die spielen sonst irgendwo in der Premier League, mhm, oder sonst wo für Millionen. Also die wenigsten, die da bei der WM auflaufen.
Kommt vom Straßenfußball. Gestern noch, ja, in Nairobi.
Also die spielen alle eigentlich in Top-Clubs. Mhm. Nicht jeder verdient vielleicht 10 Millionen im Jahr oder was auch immer.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass die wirklich, also die haben ja eine extrem hohe Schlagzahl an Spielen, also die werden richtig rangenommen. Es ist jetzt kein Spaziergang, was die da abliefern.
Ja, gut.
Die werden schon ganz schön.
Aber die sind jung, Conny.
Ja, klar.
Die sind jung. Und wenn ich dann sehe, Ronaldo ist jetzt nicht mehr jung, nee, aber wenn ich Ronaldo sehe, dann denke ich, ja, so eigentlich habe ich Respekt vor dieser wahnsinnigen Disziplin, die der hat, aber dann denke ich, wo spielt der, Saudi-Arabien oder Katar? Ich habe es vergessen.
Muss das sein?
Muss das sein? Du hast einen zweistelligen Millionenbetrag Minimum auf dem Konto. Ich glaube, der ist sogar Milliardär.
Ja.
Ist doch abartig. Da kann man doch sagen, wisst ihr was, Freunde, da muss ich jetzt nicht hin.
Ja, die haben halt einfach Angst, dass sie in 2 Jahren irgendwo über einen großen Platz gehen und die Leute höchstens sagen, guck mal, was der komische Klamotten anhat oder so.
War das nicht der? Nee.
Nee.
Ja, und wenn schon.
Ja.
Man muss damit rechnen, dass man alt wird und an Bedeutung verliert. Ja.
Und den Platz räumt.
Was soll's? Ich finde das irgendwie egal.
Ist es auch.
Ja. Und dann reißt euch mal zusammen. Mhm. Ihr seid nicht der Nabel der Welt. So, jetzt haben wir aber wirklich genug gesagt.
Habt eine schöne Zeit und
natürlich ein fantastisches Wochenende.
Sowieso.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.